Guten Morgen Ihnen allen, euch allen. Auch guten Morgen an die, die jetzt irgendwo in den Wohnzimmern sitzen oder wo auch immer oder vielleicht später sich dazu schalten. Ich möchte gerne am Anfang noch beten. Herr Jesus, wir freuen uns so an deiner Gegenwart. Wir haben die gerade so genossen. Genießen sie auch jetzt. Und wir bitten dich so sehr, schenk uns ein Wort für unser Herz. Und schenk uns ein Herz für dein Wort. Amen. Ich habe da mal eine Frage an euch. Glauben eure Nerven an Gott? Glauben eure Nerven an Gott? Meine oft nicht. Und das frustriert mich. Das frustriert mich so richtig. Dann singe ich hier mit ganzem Herzen mit euch zusammen und glaube und bin zutiefst überzeugt, wenn ihr mich jetzt fragt, Susanne, kann Gott Berge versetzen, würde ich sagen, ja, klar. Und das fühle ich hier drin. Dann komme ich nach Hause, kriege irgendeinen doofen Anruf, es regnet den ganzen Sonntagnachmittag, keine Ahnung, ich mache Mittagessen, mir fällt das Glas mit Kirschen runter, alles ist dreckig und weg ist mein Glaube. Und das hat mich und frustriert mich grenzenlos. Und das erlebe ich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin und ganz offensiv euch gegenüber, das erlebe ich nicht nur bei mir, sondern bei euch auch. Bei uns Christen erlebe ich das. Wir glauben und singen, Jesus bricht die Ketten in zwei. Und wir Christen sind abhängig von Alkohol, Pornos, Sex, Ess, Brechsucht, Kaufsucht und so weiter. Wir glauben und singen, Jesus heilt unsere Herzen. Und wir Christen kommen nicht los von unserem Groll, unserer Bitterkeit, unserem Nachtragen und unserer Lieblosigkeit. Wir glauben und singen, jeder ist bei Jesus willkommen. Und wir Christen grenzen so viele Menschen aus, sind rassistisch, sexistisch, sind nicht bereit zu teilen. Wenn mein Weg eine Achterbahn wird und er sich gar nicht in meinem Sinn entwickelt, dann gebe ich nicht mein Leben hin, wie ich das immer so gerne singe, sondern dann kündige ich Gott. Ich bin wütend und enttäuscht. Wir singen, mein ganzes Leben gebe ich dir hin. Und ich meine das nicht sarkastisch, ich glaube das jedem Einzelnen von euch. Oder wir singen, für den König, für den Herrn gebe ich mich gern. Und wenn es darum geht, wer putzt die Gemeinde, wer macht die Technik, wer leitet den Kindergottesdienst oder wer übernimmt einen Fahrdienst, da geht es gar nicht um das ganze Leben, es geht nur um ein paar Stunden. Da glänzen wir durch Abwesenheit. Da geben wir uns eben nicht hin. Bin ich eine Heuchlerin? Sind wir Christen Heuchler? Was ist denn dran an unserem Glauben, wenn wir so anders leben? Kann ich meinen Glauben ernst nehmen, wenn mein Leben eine völlig andere Sprache spricht? Diese Frage quält mich schon lange. Und wie oft habe ich mich geschämt, wenn dann Gott doch rettet, nachdem ich ihn angeklagt habe, oft in allerletzter Minute. Und das hat sich schon unzählige Male wiederholt. Habe ich gelernt? Nein. Warum spricht eigentlich unser Reden und Leben oft eine so andere Sprache als unser Glaubensbekenntnis? Ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, was die Bibel sagt. Aber meine Nerven, die sind eher zweifelnd, die sind schnell ungläubig, die sind schnell wütend, kurz, die glauben Gott oft gar nicht. In mir gibt es eine Seite, und ich denke in jedem von uns, die ist gläubig, die liebt Gott, die liebt Jesus, die liebt die Gemeinde. Und es gibt eine andere Seite in uns, die ungläubig ist. Die spüren wir in unseren Gefühlen, in unserem Körper. Und hier liegt unser innerstes und herausforderndstes Missionsfeld. Ja, tatsächlich, Wir haben ein ziemlich großes Missionsfeld in uns. Und dort geht es um intensive Überzeugungsarbeit, um das Zeugnis des Glaubens gegen viele andere innere Stimmen. Um das zu verstehen, möchte ich ein bisschen ausholen. Machst du mal die nächste Folie? Vielleicht kennt jemand von euch den Film Lola rennt von Tom Tyker. Es geht um einen kleinen Ganoven namens Manny, der eine Schuld begleichen muss, weil er die fälligen 100.000 Euro vor der Übergabe in einer Bahn liegen gelassen hat, alarmiert er seine Freundin Lola. Sie soll ihm das Geld besorgen und ihn so retten. Die Story ist nicht wichtig. Interessant ist eine Hypothese, die der eigentliche Inhalt des Filmes ist. Der Film zeigt dreimal eine Zeitspanne von 20 Minuten. Jedes Mal mit einem kleinen Detailunterschied, der die Handlung jeweils zu einem völlig anderen Ende führt. Lola bekommt den Telefonanruf, sie überlegt, sie trifft eine Entscheidung und dann rennt sie los. Und aufgrund der Entscheidung entwickeln sich ihre nächsten Stunden. Am Ende des ersten Abschnitts wird sie erschossen. Schnitt. Wieder ist Lola zu Hause. Sie bekommt den Telefonanruf, sie überlegt, sie trifft eine Entscheidung, sie rennt los. Und am Ende wird Manny überfahren, ihr Freund. Schnitt. Wieder ist Lola zu Hause. Sie bekommt den Telefonanruf, sie überlegt, sie trifft eine Entscheidung, dann rennt sie los und sie gewinnt in einer Spielhalle. Und plötzlich haben sie zweimal 100.000 Euro. So kann es gehen. Jeder der drei Sequenzen fängt immer wieder gleich an. Lola bekommt den Telefonanruf, sie überlegt, sie trifft eine Entscheidung, sie rennt los. Mich hat dieser Gedanke des Films total fasziniert. Denn es ist doch tatsächlich so. Wie oft denken wir denn, wenn ich 5 Minuten später losgefahren wäre, wenn ich mit dem Auto gefahren wäre, anstatt zu Fuß zu gehen? Wenn ich daran gedacht hätte, dass, wenn ich mehr Sport gemacht hätte, dann, ja, dann wäre alles anders gekommen. Ich hätte dem Unglück ausweichen können oder ich hätte sicher ganz viel Glück gehabt. Dieser Film lehrt, die richtige Entscheidung macht einen großen Unterschied. Und die falsche auch. Eine kleine Weichenstellung führt letztendlich zu einem völlig anderen Leben. Und wenn man im Bild des Zuges und der Weiche bleibt, dann lehrt dieser Film, wenn ich mich falsch entschieden habe, wenn ich im falschen Zug sitze, dann nützt es auch nichts, wenn ich im Gang gegen die Fahrtrichtung laufe. Es sind tatsächlich die kleinen Entscheidungen oder die Momente, in denen wir uns nicht entscheiden oder in denen wir eine Entscheidung aufschieben, die unserem Leben eine ungewollte und oft auch ungeahnte Richtung geben. Wir leben heute in den Entscheidungen, die wir in 1 Jahr, 5 Jahren, 10 Jahren, die wir vor einem 5 oder 10 oder 20 Jahren getroffen haben. Ich bade heute die Entscheidungen aus, die Susanne vor 10 Jahren getroffen hat. Und die Entscheidung, die ich heute treffe, die muss die Susanne in 10 Jahren ausbaden. Und bei euch ist das genauso. Das ist krass, wenn wir uns das klar machen. Auf der anderen Seite, welche ungeahnten Möglichkeiten haben wir, wenn wir uns richtig entscheiden? Aber warum gelingt uns das nicht? Oder anders ausgedrückt, warum tun wir oft nicht das Gute, sondern das Schädliche? Oder wir tun gar nichts und bleiben einfach hocken und verändern nichts. Warum wissen wir so oft, was gut, was nützlich, was hilfreich wäre für uns und für andere und wir tun es nicht? Es gelingt uns vielleicht mal ein paar Wochen etwas anders zu machen, aber durchhalten, das schaffen wir nicht. Um das zu verstehen, warum das so ist, lade ich euch zu einem Kurztrip in die Neurobiologie ein. Und zwar in die Welt unseres Gehirns, in die Welt deines und meines Gehirns. In jedem von uns, genauer gesagt in deinem und in meinem Gehirn, geht es so zu, man könnte so sagen, wie in einem Multiplex riesengroßen XXL-Kino, Cinemax zum Beispiel. mit mehreren Etagen und zig Filmstudios. Wir können uns unser inneres Erleben wie ein großes Kino vorstellen. In diesem Gehirn, in diesem Kino, laufen auf mehreren Etagen übereinander in mehreren Studios unterschiedlich, völlig unterschiedliche Filme. Sanfte und brutale, hektische und leise Stille, fröhliche und traurige, Heldengeschichten und Horrorstreifen. Und in allem spielen wir die Hauptrolle. Alles, was wir irgendwann mal mit Gefühl erlebt haben, spielen wir dann in einer Mini-Version, wie in einem Mini-Trailer, ab. In einem realen Kino, zum Beispiel im Cinemax in Krefeld oder im UCI in Duisburg, da begibt man sich auf die gewünschte Etage, geht über einen Flur, sucht über die Studionummer oder die Screens, die da neben der Eingangstür stehen, seinen gewünschten Film. Man betritt das Studio, setzt sich in seinen Sessel, isst vielleicht Popcorn und genießt den Film. Mir ist es im Kino schon ein paar Mal passiert, dass jemand plötzlich unruhig wird, den Nachbar fragt, ey, hör mal, was ist denn das für ein Film? Um dann zu rufen, Mist, den wollte ich doch überhaupt nicht. Und dann schnell das Studio zu verlassen, um seinen gewünschten Film zu finden. Ähnlich ist es bei uns im Gehirn. Wir tragen unfassbar und ungeahnt viele Erinnerungen und Erfahrungen in uns, die wie kleine Filme nicht nur im Ton, sondern auch im Geruch, Geschmack, Gefühl und im Körperzustand von uns gespeichert sind. Wenn uns etwas berührt, dann ist das wie auf Knopfdruck, dass wir genau in einem dieser alten Filme drin sind. Zwei unserer Sprichwörter greifen diese Realität auf. Wir erleben, wie jemand zum Beispiel völlig übertrieben auf eine einfache Bemerkung reagiert und sagen, ey, hör mal, in welchem Film bist du denn? Oder wir sind in einer Situation, die uns so verrückt und abwegig vorkommt, dass man sie kaum glauben kann. Und dann sagen wir, boah, ich glaube, ich bin im falschen Film. Tatsächlich machen wir diese Erfahrung nicht nur im Außen, sondern mitunter täglich mehrmals in unserem Innen. Wir sind inmitten unserer vielen Erinnerungen und Erlebniswelten unterwegs. Unser Ich-Gehirn, da sitzen wir jetzt, da hören wir zu, da reflektieren wir, da überlegen wir. Unser emotionales Gehirn, da wo wir fühlen, das unsere Persönlichkeit ausmacht, das kennt keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Das kennt nur ein Hier und Jetzt. Wir fühlen immer im Jetzt. Es laufen also, wenn wir das im Bild weiter aufbreiten, wie in einem riesigen Kino, alle Lebenswelten nebeneinander her. Und wir sind auf dem Flur. Wie auf den Screenen am Eingang des Filmstudios nehmen wir gefühlsmäßig wahr, welcher Film in unseren Studios gerade läuft. Und ehe wir uns versitzen, sitzen wir im Studio und fühlen uns gefangen von dem Film, der da gerade läuft und den wir über alle fünf Sinne wahrnehmen. Ein Beispiel. Ihr habt alle schon zig Prüfungen hinter euch. Ihr habt schon mal ein Gedicht aufgesagt an Weihnachten. Ihr habt schon mal ein Lied gesungen. Ihr habt schon in der Schule unzählige kleine, große, mittlere, heftige Pille-Palle-Prüfungen hinter euch gebracht. Und dann misslingt euch eine wichtige Prüfung. Ihr versagt auf ganzer Länge und fallt durch. Was für ein Desaster. Und morgen ist wieder eine Prüfung. Welche fällt euch ein? Die Hunderte, die ihr alle super gut hingekriegt habt? Nö. Euch fällt sofort die Schreckliche ein. Und zwar genauso, wie ihr sie erlebt habt. Euch bricht der Schweiß aus, ihr schwitzt, ihr fangt an zu stottern, ihr habt keine Ahnung mehr, wie es geht. Es flimmert euch vor den Ohren und ihr fühlt euch dumm und hilflos. Nichts davon stimmt. Gar nichts. Aber es fühlt sich so an, als ob es wieder so ist wie damals. Wir treffen tatsächlich permanent und dauernd nicht bewusst Entscheidungen, welchen Film wir uns ansehen im Innern, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken im Innern, wovon wir uns im Innern faszinieren lassen und wovon wir uns sofort distanzieren. Wenn wir in diesem Bewusstsein leben würden, dann wissen wir bildlich gesprochen um den Flur. Denn in dem Flur in einem großen Kino, das ist unser innerer Beobachter, unsere innere Beobachterin. Wir nehmen uns ständig in den Blick und sprechen mit uns. Meine Güte, habe ich mich wieder dämlich verhalten. Ha, dem habe ich es aber gegeben. Was habe ich gerade gesagt? Das kann ja gar nicht wahr sein. Also wir kennen das. Wir können uns bannen lassen von den schrecklichen und schädlichen Filmen und den unnützen. Wir können aber auch sagen, halt, Augenblick mal, den Film finde ich schrecklich. Nichts wie raus hier. Und dann zurück auf den Flur. Dort, wo wir sorgfältig auswählen können. Wir können uns entscheiden, welchen inneren Film wir uns ansehen, auf welchen wir reagieren wollen und welchen wir unserem Handeln folgen. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, wenn wir es jetzt übertragen auf unser Thema, wenn ich glaube, ist das so real wie nur was? Ja, wir sind keine Heuchler. Sondern wenn wir hier stehen und sagen, hier fällt mir Glauben leicht, in der Gemeinde fällt mir Glauben leicht, in meinem Leben, hier kann ich glauben, wenn ich in der Bibel lese, kann ich glauben, wenn ich Worship höre, kann ich glauben, dann bin ich total in meinem Glauben. Das ist wahr, das ist die gute Nachricht, real. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das getröstet hat. Vielleicht tröstet es euch auch. Und es gibt in mir jede Menge andere Studios, und in die werde ich hineingebeamt, je nachdem, was mir am Tag so begegnet. Mich fasziniert es immer wieder, dass all diese Dinge auch in der Bibel stehen. Denn sie beschreibt genau dieses Phänomen. Und ich möchte euch mal in eine Szene mitnehmen. Und zwar in 2. Mose 14. Ihr müsst das jetzt gar nicht alles lesen, nur ihr habt dann schon mal den Text. Ich lese immer wieder abschnittweise vor. Erinnert euch bitte an die Israeliten in Ägypten. Eine 40 Jahre lange Unterdrückungsgeschichte. 40 Jahre lang Rechtlosigkeit, Ausbeutung, Missbrauch, Folter, eine Mordserie an Neugeborenen. Wenn wir jetzt hier neurobiologisch denken, entstand im Volksbewusstsein zahllose schlimme Horrorstreifen. Daneben machte dieses Volk unglaubliche Erfahrungen mit Gott. Allein, dass sie diese 40 Jahre überlebt hatten und wie sich Gott lebendig bezeugt hatte und vor allem gegen Ende der Sklaverei durch 10 Naturwunder und schließlich den Auszug aus Ägypten mit Mose an der Spitze, das hatten sie erlebt. Und nun kamen sie in eine sehr herausfordernde Situation. Hinter ihnen das hochgerüstete Heer mit dem Vernichtungsbefehl und vor ihnen das Rote Meer. Sie waren eingekesselt. In 2. Mose 14 steht, der Pharao jagte den Israeliten nach, die Ägypten voller Zuversicht verlassen hatten. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Pihariot am Meer gegenüber von Baal-Zephon lagerten. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zu Gott um Hilfe. Was wir hier lesen, hat in Wahrheit so stattgefunden. Und gleichzeitig, wie sehr häufig in der Bibel, verdeutlichen die realen Vorgänge Prozesse, die uns in unserem Glaubensleben immer wieder beschäftigen. Wir fürchten uns nicht mehr vor Ägyptern, aber wir kennen wilde Feinde, in uns und um uns, Ereignisse und Menschen, die uns in unserer Biografie oder aus der Wirklichkeit, die uns in Angst und Schrecken versetzen. Wir haben kein reales Meer vor uns, aber wir wissen um das Gefühl von eingekesselt sein, keinen Ausweg mehr zu sehen, in dieser Gewissheit, dass wir untergehen werden. Und die Art und Weise, wie die Menschen in den Berichtsbüchern der Bibel reagiert haben, wie Gott mit ihnen umgegangen sind, unterscheidet sich so gut wie kaum von unserem Erleben in dieser unseren Welt mit Gott. Was passiert denn hier? Stellt euch das jetzt mal vor, ihr seid ein Ägypter. Holt ihr euch mal gerade in eure Gefühlswelt. Wie fühlt sich das an? 40 Jahre Sklaven sein? Wie schmeckt das? Wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie fühlt ihr das? Seid ihr so ein bisschen drin? Die Israeliten sind eingekesselt und sie reagieren mordsmäßig fromm. Es heißt in Vers 10, sie schrien zum Herrn um Hilfe. Was für eine mächtige Gebetsgemeinschaft. Sie lebten in den Glaubensberichten der Väter, in den wunderbaren Erfahrungen, die sie in Ägypten gemacht hatten, in den überlieferten Gebeten, die sie jeden Sabbat gesprochen haben. Mein Notschrei drang durch an sein Ohr, da erbebte die Erde, Gott kam und er riss mich aus den tosenden Fluten, so steht's im Psalm. Wow, was für ein Glaube! In dieser Realität konnte doch nur alles gut werden. Viele von euch, ich auch, haben schon auf diese Weise gesungen und geglaubt. Erinnert ihr euch? Spürt ihr das? Und wenn ihr jetzt in diesem Film des Glaubens seid, spürt ihr Angst? Vermutlich nicht. Denn Glaube und Vertrauen und Angst sind Gefühle, die können wir nicht gleichzeitig fühlen. Schnitt. Gleichzeitig klagen die Israeliten Mose und damit Gott an. Und auch hier lade ich euch mal einzufühlen. Stell dir mal vor, du bist ein Israelit, hinter dir die Ägypten, vorne das Rote Meer, ne? Und dann steht da so ein Mann, sehr groß soll er nicht gewesen sein, und sagt, joa, Was passiert? Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Vers 11. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Warum sollen wir jetzt hier in der Wüste sterben? Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns hier aus Ägypten herausgeholt? Haben wir denn nicht gleich gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben sollen, wo wir sind. Wir hätten Ägypter bleiben sollen. Wir wären einfach Sklaven geblieben. Und anstatt jetzt hier in der Wüste umzukommen. Sie schreien, sie sind panisch vor Angst, hilflos, machtlos, totgeweiht, kein Ausweg. In welchem Film waren die denn jetzt? Die waren jetzt in dem inneren Film, der 40 Jahre Sklavensein abbildete. Darin waren sie jetzt mit Leib und Seele gefangen, wie das Kaninchen vor der Schlange. Aus. Viele von euch haben schon solche Angst gespürt. Ich auch. Angst, die einen nur noch schütteln lässt. Spürt ihr sie ein bisschen? Wo ist denn jetzt gerade euer Glaube? Vermutlich weit weg. Und Mose? Wie ging das denn bei ihm? Vers 13. Mose antwortete, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, ihr werdet ruhig sein. Mose trifft eine Entscheidung. Er entscheidet sich für seine Erfahrungen im Glauben. 40 Jahre als Schafhirt in der Wüste hatten ihn trainiert. Stell dir jetzt mal vor, du bist Mose. Am Pharaonenhof hast du gelebt, 40 Jahre. Ganz viel über Gott erfahren. Seid ihr ein bisschen drin? Mose hat 600.000 Menschen gegen sich, die in Panik und Todesangst sind. Einer gegen 600.000, das ist in der Bibel einmalig. Und er entscheidet sich für die Lebenswelt des Glaubens. Er sagt, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Spürt Spürt ihr Angst? Vermutlich nicht. Denn wir sind jetzt ganz in diesem Film, Gott kann, er regiert, er ist lebendig. Wenn es um Mose geht, sind wir nicht im Außen, sondern wir bekommen Informationen über seine Innenwelt. Und auch hier in diesem Text dürfen wir einen Blick in Mose hineinwerfen. Und da tobt ein Kampf. Vers 15. Der Herr aber sagte zu Mose: Warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch, streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes hindurchgehen. Ja, auch in Mose läuft in seiner inneren Erlebniswelt wie in einem Filmstudio der Horrorstreifen, in dem die Israeliten unterwegs waren, in dem 600.000 Menschen unterwegs waren. Auch er hatte sehr krass in der Vergangenheit die Erfahrung machen müssen, dass Gott sein Gebet nicht erhört. Ja, dass Gott jahrelang schweigt. Sodass Mose nach Jahrzehnten Gottes Erscheinen überhaupt nicht mehr erkannt hat. Dieser Film lief voll aufgedreht mit sehr lauten Lautsprechern in ihm. Das können wir schließen aus der Frage Gottes: Warum schreist du zu mir um Hilfe? Moses großer Kampf war nicht im Außen, er war im Innen. Der Wahnsinn der realen Situation schien ihn zu zwingen, in seiner Erfahrungswelt zu bleiben. Gott hört nicht, er lässt dich hängen, du bist verloren, allein, verfolgt, hatte er alles erlebt. War alles wahr. Stattdessen kämpfte er sich aus diesem Film des Glaubens und der schlechten Erfahrung heraus und er schrie im Innern zu seinem Gott. Er wechselte bewusst von dem Unglauben in den Filmen des Glaubens, in seine innere Erlebniswelt des Glaubens. Dieser Gott rettet, dieser Gott wird siegen. Mose entschied, in welchem inneren Film er unterwegs sein will, welche Lebenswelt er spüren will, von welcher er sich leiten lassen will, nach welcher Lebenswelt er handeln will. Und an dieser Stelle möchte ich euch fragen: Von welcher deiner vielen inneren Glaubens-, Lebens- und Erfahrungswelten lässt du dich leiten? Ich und du, wir wollen so gerne glauben, aber unsere Nerven glauben nicht oder sind nur sehr schwach. Leider unterscheiden ich mich zumindest, und ich denke mal ihr auch, oft nicht so doll von den Israeliten. Diese Erkenntnis, welcher Zerrissenheit wir innerlich sind, teilen wir mit den Menschen in der Bibel. Was nicht hilft, haben wir auch schon erfahren. Jeder kennt das Sprichwort: Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Also an Erkenntnis mangelt es uns nicht. Aber am Machen mangelt es uns. Und die entscheidende Frage ist doch: Wie bekommen wir uns raus aus dem falschen inneren Film? Ja, du und ich, wir haben Gott schon so treu und verlässlich und liebevoll erlebt. Das ist real, das fühlen wir. Wenn ich und du wieder wir dort sind, in dieser Lebenswelt, in dieser Glaubenswelt, dann sind wir echt. Und es gibt jede Menge andere ätzende Erlebniswelten in uns, die sind leider genauso real. Und die springen uns häufig als erstes an. Wir lebten und leben immer wieder in der Welt des Glaubens und des Vertrauens und der Veränderung. Und wir lebten und leben immer wieder in der Welt des Unglaubens, der Stagnation, des Hängens an der Vergangenheit und reproduzieren sie in der Gegenwart. Wie kommen wir zurück in den Flur? Wie kommen wir zurück in diese Glaubenswelten? Wir müssen das fühlen. Wenn wir nicht fühlen, funktioniert es nicht. Über den Kopf, über die Einsicht kriegen wir uns nicht ins andere Studio. Klappt nicht. Kennen wir alle. Es gibt einen wunderbaren Weg. Und den möchte ich ganz kurz noch mit euch hingucken. zu einem weitermachen. Wir lernen meine Nerven an Gott zu glauben. Erzähle deiner Seele, die du in deinen Nerven fühlst, immer und immer und immer wieder, wer und wie Gott ist. Du findest in der Bibel reichlich Informationen dazu. Und deine guten und heilsamen Erfahrungen, die Erlebnisse, wo du Gott gespürt hast, dokumentiere sie. Schreib sie in deinen Kalender, führe Tagebuch, erzähl es deinen Freunden. Denn das ist der Grund, warum wir sprechen sollen, einer der Gründe, warum wir sprechen sollen über unseren Glauben. Weil wir es dann fühlen. Dann fühlen wir, was wir glauben. Und wenn wir es fühlen, lernt unser emotionales Gehirn, dass das Wahrheit ist. Tu es mit allen Sinnen. Tu es täglich. Weiche deine Seele ein in Worship, in Gemeinschaft mit Gläubigen, im Gebet, im Bibellesen. Hans-Peter Reuer sagte mal, wir müssen unserer Seele jeden Morgen sagen, guten Morgen. Jesus ist von den Toten auferstanden und erfreut sich bester Gesundheit. Er lebt. Wäre doch mal ein Satz. Fühlt ihr den gerade? Tommy lacht. Da merkt ihr schon, seid ihr sofort in der Lebenswelt. Eine zweite Hilfe. Ich habe ja oben erklärt, wie wichtig es ist, Erfahrung zu machen, die wir mit allen Sinnen machen. Nur diese Erfahrungswelten sind real und auf die greift unser Gehirn zurück. Seitdem ich so ein klitzekleines bisschen besser verstehe, wie unser Gehirn tickt, verstehe ich noch viel, viel besser, warum Gott uns ständig und immer wieder einlädt, alles in ihn alles bei uns hineinzunehmen, ihm Raum zu geben. Wir wissen letztlich nicht, warum sich die schlimmen Dinge in unserem Leben ereignen. Aber wir haben die Chance, Gott zu erfahren, und zwar in dem größten Desaster. Lass ihn ran. Egal, was passiert, halte dich nicht mit den quälenden Warum-Fragen auf. Lass ihn rein, lass ihn machen. In Römer 8, 28, ich glaube, das ist die nächste Folie, steht im Englischen, and we know that in all things God works for the good of those who love him. Leider steht es im Deutschen nie so da. Wörtlich übersetzt heißt es, Gott arbeitet in allen Dingen das Gute heraus bei denen, die ihn lieben. Stell dir vor, dass du das erlebst, dass Gott aus deinem Mist Dünger macht. Wie überwältigend zu erleben, selbst die Macht des Schlimmsten wird gebannt durch Gottes Gnadenwirken. So können wir antworten als zweites auf die Frage, wie bekomme ich mich in diese inneren Erlebniswelten, die glaubensvoll und gut und nützlich sind? Nutze deinen Alltag, um Gott einzuladen und mach Erfahrungen mit ihm. Eine Missionarin sagte mal, Gottes Anfang ist da, wo mein Ende ist. Und noch eine dritte von sehr vielen Antworten auf diese Frage. Eine letzte. Wie bekomme ich mich in die inneren Erlebniswelten, die glaubensvoll und gut und nützlich sind? Danke. Und da sind wir bei dem Thema unseres Sonntags heute. Danken lässt deine Seele fühlen, was gut ist. Was dich danke, denn das, was dich aus den Horrorstreifen herausholt, was dich aus den schlechten Erfahrungsfilmen herausholt, was dir die Tür öffnet zu deinem inneren Riesenstudio des Glaubens mit jede Menge sozusagen inneren Filmsclips, das ist der Dank. Paulus schreibt, sagt alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danke für deinen Chef. Danke für deine Partnerin und deinen Partner. Danke deinen Kindern, die dir auf den Geist gehen. Danke für die kleinen Probleme, den Nervenkrieg. Danke, wenn dir die Sinnlosigkeit, die Bitterkeit, die Hoffnungslosigkeit hochkommt. Danke für dich. Danke dir für dich. Danke Gott für dich, für deinen Körper, für das, ja, für was? Dass du atmen kannst, dass du ein Bett hast, in dem du schläfst, für die Kleidung, die du trägst. Nichts ist selbstverständlich. Wir sind nackt auf diese Erde gekommen. Alles, was euch ausmacht, ist nicht auf eurem Mist gewachsen. Ihr habt was dazu getan. Aber es ist nicht euer Erfolg oder euer Lohn oder wie auch immer. Denn wir brauchen nur in die Welt zu gucken. Da sind Menschen genauso tüchtig wie wir und in völlig anderen Verhältnissen. Auch wenn es sich jeden Tag wiederholt, ist es nicht selbstverständlich. Wenn es jeden Tag wieder da ist, ist es jeden Tag neu. Jeder Tag wird dir geschenkt. Das funktionierende Auto, das Sortiment im Lebensmittelladen, das Frühstück, das dir jeden Morgen dein Partner, deine Partnerin macht. Danke. Danke für deine durchkreuzten Pläne, für die endlos langen Wartezeiten, für die unerfüllten Wünsche. Danke. Warum? Weil Danken ein Ventil ist. Stellt euch mal einen riesigen großen Container an Segen vor. Jeder von euch hat vielleicht, manche denken, Segen ist flüssig, manche sagen, ist mehr so nicht stofflich. Stellt euch mal vor, ein riesengroßer Container mit Segen, wie so ein großer Trichter, der über euch ist. Den hat Gott gefüllt. In Jesus haben wir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Dieser riesige Trichter, voll und ohne, wird immer nachgefüllt, ist über euch. Und da gibt es so ein ganz kleines Ventil. Da muss man so machen und dann fließt's. Und dieses Ventil ist der Dank. Ihr öffnet die Schleusen des Himmels über euch, die sich in den kleinen und mittleren und großen Wahnsinn eures Lebens ergießt. Erst im Danken fühlst du, was dir gehört, welche Möglichkeiten du hast. Erst im Danken kommst du aus dem falschen Film heraus. Erst das Danken bringt dich in den richtigen Film. Und ich meine hier nicht nur das Danken gegenüber Gott. Ich meine das Danken in der Beziehung, das Danken gegenüber den Kindern, das Danken gegenüber Kollegen, das Danken gegenüber Gemeindemitgliedern und. Auch das Danken gegenüber sehr wunderlichen Menschen. Manchmal hilft es bei gerade den sehr wunderlichen Menschen, wenn man sich irgendeine klitzekleine Sache aussucht, wo man sagt, das macht er gut. Und das dann mit einem Dank zu quittieren. Ich bekomme auch Schluckbeschwerden bei dem Wort für. Alles sollen wir danken. Für vieles kann ich nicht danken. Wie soll man denn für Missbrauch, Krieg, Folter oder Krebs danken? Ich verstehe das Wort so. Ich will Gott in jede noch so furchtbare Situation hineindanken. Denkt an das Ventil. Danke Gott, dass du dieses Desaster kennst und siehst. Und Gott, ich danke dir, dass du daraus etwas machen wirst. Ich danke dir, dass du Asche in Freudenöl verwandelst, dass du gut machst, was Menschen und Situationen zerstört haben. Danke, dass ich dich in dieser hoffnungslosen Situation erleben werde. So beten die Psalmisten, von ihnen können wir das lernen. Und das ist das Glaubensstudio in mir und in euch. Da will ich immer wieder hinwechseln. Du auch? Die Erfahrungswelt steht jedem von euch offen. Sie liegt bereits in euch. Und der Heilige Geist lädt euch dorthin ein. Nun liegt es an euch. Ich habe es nochmal aufgeschrieben. Erkenne, in welchem inneren Film du innerlich unterwegs bist. Entscheide, ob er dich zu einem nützlichen und für dich guten Verhalten bringt. Ist dem nicht so, verlasse ihn. Wechsle in deine innere Lebenswelt des Glaubens. Sie ist total real, auch wenn du sie im Moment nicht spürst. Dann wirst du nützlich und gut mit dir umgehen und in dieser Welt unterwegs sein. Der Heilige Geist leitet dich darin. Er tut nichts lieber als das.